Herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Bonsoir, das ist die Marsche, die nachfassen.
Auf dem Friedhof von Zermatt ruhen viele, die in den Bergen ihr Leben verloren. Ihnen allen gebührt der Kranz der Bergführer, denn sie wissen es am besten, was es heißt, dem Berg mit Leib und Leben anzugehören.
Hallo, liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht es um das Thema Berge und was ihr eben gehört habt, war ein Einspieler des Schweizer Rundfunks von 1965 zum 100. Jahrestag der Matterhorn-Erstbesteigung. Warum faszinieren uns Berge im Allgemeinen und die, die uns potenziell umbringen können, besonders? Warum kraxelt man in die Todeszone, wo am Ziel kein Publikum jubelt und man sich bestenfalls alle Zehen abgefroren hat? Wir reden über Emojis, die berühmte Berge zum Vorbild haben, über legendäre BergsteigerInnen und aberwitzige Rekordjagden. Über Berge als Kulisse für Vorabendserien, als Heimat mythischer Wesen wie dem Yeti und als Sehnsuchtsort von FlachtlandbewohnerInnen. Wir, das sind diesmal mein Kollege Stefan Stefan und ich. Stefan war schon in den Folgen über Fantheorien und Sellout dabei. Seine Tage verbringt er nach wie vor als Online-Redakteur in Mainz. In den Nächten bzw. seiner Freizeit ist er Amateur-Nerd, Hobbyautor und Teilzeit-Comedian mit Bergdoktor-Expertise. Was das heißt, klären wir natürlich noch genauer. Kleine Vorwarnung noch an dieser Stelle. Wir waren bzw. sind beide solide erkältet, was man hören kann und was dazu führt, dass wir mal eine kurze Verschnäuzpause machen müssen. Und jetzt geht's los. So, die Aufgabe. So sieht's aus, da geht's schon los, ja. Bin so verschnupft, dass ich Sprachschwierigkeiten habe. Die Aufnahme läuft. Die Aufgabe ist, über Berge zu sprechen. Stefan, du als Experte, als Alpinist von der Schwäbischen Alb, sag, du hast den Auftakt zu dieser bergigen Folge.
Ich gebe dir den Auftakt zu dieser bergigen Folge. Und zwar, also Alpinist ist ein gutes Stichwort. Wenn mich jemand fragen würde, ja, wie bist du denn aufgewachsen und wie sah das aus? Dann wäre meine Antwort, ich glaube erst im Alter von 20, als ich mal im nördlichen NRW oder in Niedersachsen war, sah ich zum ersten Mal, dass der Himmel wirklich den Horizont berührt. Das heißt, auf der Schwäbischen Alb war die maximale Sicht immer irgendwas zwischen 50 und 100 Meter. Das heißt, bei uns ging es schon hügelig und bergig zu. Aber das Ganze hat sich auf 321 Meter über Normalnull abgespielt.
Das ist höher als bei mir hier, vor den Toren Frankfurts.
Aber ich glaube, es wäre vermessen, da schon von Gebirge zu sprechen. Ja,
ja, ich fürchte auch. Lass uns doch zum Einstieg mal einfach kurz aufsummieren. Was ist denn deine jüngste Gipfelleistung oder vielleicht auch deine beste oder beides? Also, du wanderst ja gerne oder ihr wandert ja gerne, glaube ich.
Ja, so ist es. Also normalerweise tun wir das auch eher im Flachland, wenn man das sagen kann. Aber letzten Juli fuhren wir tatsächlich erst nach Elmau in Tirol und dann in die Ramsau in die Steiermark. Und ich werde mich jetzt gleich völlig zum Obst machen, weil ich dir nicht auswendig sagen kann, wie die Hügel und Berge heißen. Ja. Ich füge jetzt den Wilden Kaiser und den Dachstein einfach als Name-Dropping ein. Aber auf denen waren wir eben nicht, sondern auf einem, also ich weiß es tatsächlich nicht, wie es heißt. Wir verbrachten 3 Stunden durch Wald und Wiesen bergauf zu gehen, um Murmeltiere zu sichten, die wir tatsächlich auch gesehen haben. Aber arg viel höher bin ich nicht gekommen. Also ich gehöre zu der Fraktion, die sogar im Bergurlaub sich die Hügel eher von unten anguckt.
Ja, man vergisst aber auch tatsächlich, selbst wenn man gerne wandert, gelegentlich mal, wie anstrengend das ist, eine Steigung überhaupt ist. Und wir werden ja noch von sehr vielen, sehr hohen Steigungen hören.
Oh ja. Also was die Steigung betrifft, selbst für, ich sag's jetzt mal, mittelmäßig trainierte Leute ist so ein Berg durchaus eine Challenge. Ja. Und ich habe mich zwischendurch manchmal gefühlt wie so ein Senior, der es nochmal wissen will, weil wir sind öfter stehen geblieben, als ich initial dachte.
Ja. Also meine jüngste Gipfelleistung, kann ich nennen, ist der Altkönig hier im Taunus. Wir haben ja hier vor der Haustür das kleinste deutsche Mittelgebirge. Der Altkönig ist nicht so bekannt wie der Feldberg. Aber was ihn irgendwie interessanter macht, ist, man kann wirklich nicht mit dem Auto hochfahren, was man beim Feldberg sehr wohl kann. Auf den Altkönig musst du hochlaufen. Und diese 798 Meter, die reichen mir ehrlich gesagt gerade so. Aber der höchste Gipfel, auf dem ich je war, ist das Kleinmatterhorn, das immerhin 3800 Meter hat, was schon amtlich Hochgebirge ist, Hochalpines. Und ich kann auch sagen, ich bin da ja gar nicht hochgekraxelt. Also nicht, dass jemand denkt, ich wäre da jetzt hochgelaufen. Natürlich bin ich mit der Bahn hochgefahren. Die haben Bahnen. Und dann gibt's da noch so eine Aussichtsplattform, auf die man noch, ich weiß nicht mehr, wie viele Treppen das waren, aber lass es ein Stockwerk sein, auf das man also auf diese Aussichtsplattform hoch muss. Und ich sage dir, auf fast 4000 Metern, das merkst du. Das ist mega anstrengend. Und wenn du mit der Bahn da oben ankommst, steht es da auch. Also, dass man halt feststellen kann, dass man kurzatmig ist, Kopfschmerzen bekommt und so. Und diese paar Stufen, die du da hoch musst, da merkst du so, okay, alles klar, das ist schon amtlich hier, die Höhe.
Das ist tatsächlich ein Ding. Also ich war mir nicht sicher, ob ich es mir eingebildet habe dann in den österreichischen Bergen oder ob es tatsächlich so war. Aber die Lungen bekamen nicht mehr so viel ab, wie ich es gewohnt bin.
Ja.
So in Reuhesse gewohnt bin. Und es war für mich irgendwie eine Relevation. Ich habe jetzt gerade ein bisschen rausgesucht, wie der Berg hieß. Es war der Halser Berg.
Ja.
Wir würden jetzt wahrscheinlich erfahrene Bergsteigerinnen und Bergsteiger lachen. Das ist ohne Hochgebirgsausrüstung zu bewältigen.
Wie hoch ist er denn?
Ach, wenn ich das jetzt wüsste tatsächlich.
Der Halserberg.
Halserberg. Also ich finde es jetzt gar nicht. Oh Gott, ich kann es dir gar nicht sagen.
Ja, im Zweifel tragen wir das nach. Aber wie gesagt, wir haben ja schon festgehalten, dass selbst kleine Steigungen einen Unterschied machen können. Kommt auch drauf an, wie hoch eben die Grundhöhe ist. Aber lass uns mal, das finden wir noch raus, können wir ja noch nachreichen. Lass uns mal über bekannte BergsteigerInnen sprechen. Wer fällt dir denn als erstes ein?
Tatsächlich ist es, das erfüllt vielleicht ein bisschen ein Klischee, aber es ist der Herr Messner.
Ja.
Einfach, weil natürlich, also zu einer Zeit, als meine Eltern und meine Großeltern noch drei Programme hatten und ich ein Kind war, dieser Name natürlich in dem Zusammenhang am meisten gefallen ist.
Ja.
Völlig klar. Ja. Also ob es da um diverse Everests ging oder um es da lediglich um, ich sage jetzt mal, die kleineren Berge in unseren Homezones ging, das war der Name to hear. Und zwischendurch waren es dann, sage ich mal, Leute wie die Hurpeburm,
ja,
wenn du dich an die erinnerst. Ja. Und ansonsten habe ich tatsächlich erst so seit der Zeit, in der ich mich beschäftigen muss mit Bergen aufgrund von meiner Content Creation, von den ein oder anderen Bergsteigenden irgendwie gehört. Also ich bin da sehr jungfräulich.
Ja, also was übrigens auch ein Berg ist, Jungfrau, in der Schweiz. Aber das ist ja. Zurück zu den Menschen, die auf Berge steigen, zu den berühmten, also Reinhold Messner, finde ich, ist völlig legitim, den zu nennen. Das ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Alpinisten der Welt. Und auch ich musste natürlich in der Recherche feststellen, okay, so bei den aktuellen Namen bin ich auch nicht so up to date. Über Messner kann man aber immerhin sagen, das ist halt einer, der wirklich einen krassen Impact bis heute hat. Ja, der lebt ja auch noch. Also, er ist live and kicking sozusagen, auch wenn er nicht mehr auf 8000er steigt. Aber es ist der erste Mensch, der alle 14 8000er bestiegen hat. Er hat dafür 16 Jahre gebraucht und er hat vor allen Dingen bis heute so großen Impact, weil er den Stil verändert hat. Also früher hat man ja so in diesem goldenen Bergsteigerzeitalter hat man Berge regelrecht belagert mit großen Expeditionen und was weiß ich, wie vielen Basecamps und so weiter. Und er hat, ich glaube, man nennt das Alpinstil, betrieben, also einfach mit kleineren Seilschaften, ohne vorab präparierte Routen und sowas, halt mit kleinem Gepäck und direkt von einem Basislager bis nach oben. Also das ist tatsächlich die Errungenschaft, weshalb er auch, glaube ich, in der alpinen Welt bis heute so wichtig ist. Ja? Der wird uns noch ein bisschen beschäftigen.
Und ich glaube auch, also tatsächlich, das hat sich damals schon rausgekocht, als man so die Berichterstattung über ihn gesehen hat, dass er mit kleinerem Besteck vorgeht und dann eher so diesen Vibe des bergsteigenden Naturburschen transportiert hat, ja. Mhm. Der jetzt mit seiner Karawane und mit, also einer halben Firma versucht, einen Gipfel zu stürmen, sondern das mitbringt, was mir als erster Gedanke in den Kopf schoss, als ich zum ersten Mal da in Tirol diese Wände gesehen habe. Und das ist Respekt vorm Stein.
Mhm.
Weil, also ich würde mich das nicht trauen. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, ich würde mich das nicht trauen.
Ja. Ja, das ist ja völlig verrückt, ne? Dass man sich solchen Strapazen aussetzt, von denen wir auch noch wahrscheinlich ein bisschen hören werden. Was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ich habe natürlich auch, weil im Thema jetzt nicht super drin, mir so ein paar Dokus angeguckt und die letzte Nation, die ich so als eine genannt hätte mit wahnsinnig viel bekannten Alpinisten, wäre tatsächlich Polen gewesen. Aber tatsächlich haben die einige Menschen, die da Größeres geleistet haben. Also es gibt in den 80ern gab es so mehrere Alpinisten, die sogenannten Ice Warriors. Ich habe bei Netflix einen Film gefunden, den ich auch durchaus empfehlen würde, weil er so ein bisschen nicht so dieses Abenteuerfilm-Katastrophenpathos hat, was viele leider irgendwie mitbringen. Ja. Ein Film namens Broad Peak nach einem gleichnamigen Gipfel. Und der hat wohl die erste Winterbesteigung von diesem Broad Peak versucht. Und noch einige andere Leistungen. Also den Film kann ich empfehlen, das ist wirklich ganz interessant. Die haben den K2 eigentlich besteigen wollen und haben da schon 2 Monate quasi im Camp gelagert und kamen da nicht hoch, weil der K2 ist wirklich ein Drecksack. Der muss so schlimme Winde haben, dass der Worst Case einfach vom Berg gepustet ist. Ja, da muss sonst noch nicht mal was anderes passieren. Das ist ja schon schlimm genug. So, das fand ich aber ganz spannend, weil wie gesagt, ich hätte polnische BergsteigerInnen so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist ja das Faszinierende. Also bei sämtlichen Sportarten auch, egal ob jetzt Sommer oder Winter, ganz oft brillieren da Nationen, wo ich denke, ihr habt ja das Terrain gar nicht, um das es geht.
Ja, also bei Polen würde ich das noch glauben, aber bei England hört es schon auf. Aber da kommen wir auch noch dazu. Die Engländer haben ja einige Erstbesteigungserfolge zu verzeichnen, wo man sich auch denkt, bitte, war ich irgendwie langweilig? Was ist los? Ihr seid doch eine seefahrende Nation, keine Ahnung. Egal. Große Abenteuernation auf jeden Fall. Aber um das noch kurz so eine kleine Liste durchzugehen, weil die ist so ein bisschen, gebe ich zu, ein bisschen willkürlich danach ausgewählt, worüber wir dann auch später noch sprechen können. Die Liste wäre ansonsten irre lang. Aber ich wollte so ein bisschen versuchen, zum Einstieg über Menschen zu reden, die sozusagen gestern und bis heute wichtig sind. Und dazu ist auch nochmal zu nennen Gerlinde Kaltenbrunner, Jahrgang 1970 aus Österreich, eine gelernte Krankenschwester, die erste Frau, die alle 8000er Gipfel ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff und ohne Unterstützung von Hochträgern erreicht hat. Also wirklich jemand, die da ziemlich viel geleistet hat. Nicht so nett von dem bereits erwähnten Reinhold Messner. Der hat in irgendeinem Interview ihre Leistung irgendwie sehr unschön als Pistenbergsteigerei abgewertet, weil sie auf vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen hätte. Was ich ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin keine Alpinistin, aber reichlich albern finde, weil also erstens mal, sie ist ja Jahrgang 1970, eher 44, da sind einfach fast 30 Jahre dazwischen. Auf welche nicht vorhandenen Infrastrukturen soll sie denn, also natürlich sind Infrastrukturen schon da, zum einen, und zum anderen machen andere das ja auch. Also es ist irgendwie merkwürdig, was da mit dem los war.
Das ist so ein bisschen albern an, weil, also wenn sie nicht auf die vorhandene Infrastruktur zugreifen soll und quasi sagen soll, naja, ich gehe jetzt jeweils von den Pisten 20 Meter weiter links oder rechts und baue alles nochmal auf, damit es zählt.
Ja. Yeah.
Also wenn du den Maßstab an alle anderen Errungenschaften auf der Welt anlegst, dann wird's aber eng.
Ja.
Und ich glaube, da ist dann auch ein bisschen, weiß ich nicht, ich kenne ihn ja nicht persönlich, so ein bisschen Eifersucht dabei, sage ich jetzt mal, ach Moment, jetzt geht's um jemand anders. Und zu allem Überfluss, dann ist es auch noch eine Frau.
Ja, den Eindruck kann man leider schon haben, weil er hat andere Leute ausdrücklich, deren Leistungen gelobt, die wirklich eine Materialschlacht vor dem Herrn gemacht haben. Also wirklich von Basecamp zu Basecamp mit dem Heli geflogen. Und das fand er, hat er gelobt ausdrücklich. Also von daher, das ist schon ein bisschen shady. Weiß ich nicht, was da, ist mir irgendwie so eine Recherche sehr aufgestoßen. Keine Ahnung.
Aber das ist schon wieder bezeichnend, wie innerhalb dieser Bubbles quasi, wo dann du diese Pokale in dein Regal stellst. Ja. Ja, wer hat zuerst? Wer hat wann zuerst? Wer hat Folgendes gemacht? Und wie hoch war der Schwierigkeitsgrad?
Ja.
Hat den Eulengipfel auf sehr schwer durchgespielt oder nicht? Also ich glaube, da herrscht auch nochmal so ein ganz anderes Set an Befindlichkeiten, die wir uns noch wirklich gar nicht vorstellen können. Weil
total. Also man merkt schon, wenn man da ein bisschen rein recherchiert, dass das so eine sehr, also wie die meisten solche Fachbereiche wahrscheinlich sind, also schon sehr spezielle Regeln herrschen in dieser Community. Genauso wie, keine Ahnung, bei MMO-Spielerinnen natürlich auch, ja. Das ist also vielleicht kein Unterschied, aber ja, die sieht man dann schon relativ schnell, was da so Phase ist, was da diskutiert wird und so. Ich habe noch eine Frau auf der Liste, das war dann für diesen Bereich, also wir werden über einige Namen noch sprechen, aber die will ich am Anfang nochmal kurz erwähnen, die wird uns auch nochmal, glaube ich, beschäftigen, weil wir werden mit Sicherheit auch noch einiges zu dem Thema Rekordjagd zu sagen haben. Harila, ich spreche sie wahrscheinlich falsch aus, ich entschuldige mich schon jetzt dafür, aus Norwegen. Eine Extrembergsteigerin und ehemalige Skilangläuferin, Jahrgang 1986, also nochmal jünger als die eben erwähnte Gerlinde Kaltenbrunner. Und die hält aktuell den Rekord für das Besteigen aller 14 Achttausender in kürzester Zeit, nämlich in 92 Tagen. Nur nochmal zur Erinnerung, Reinhold Messner hat dafür 16 Jahre gebraucht. Zugegeben, das lässt sich nicht so ideal vergleichen, weil der natürlich nicht auf diesen zeitlichen Rekord aus war. Es hätte an der Stelle auch gar keinen Sinn gemacht, weil es ja noch niemand gemacht hatte. Also es gab nichts zu brechen. Aber, also, ja, aber 92 Tage ist schon, ja. Das ist die erwähnte Materialschlacht.
Da muss ich ein bisschen Pistenbergsteigerei vorwerfen. Weil also, ja. Er hätte auch in 92 Tagen
gemacht. Ja. 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 Also davor der Rekord, also 92 Tage ist wirklich verrückt, ne? Das sind so um die 3 Monate. Davor hat ein britisch-nepalesischer Bergsteiger das in 6 Monaten gemacht und das war auch schon ein krasser Rekord. Ne? Also das ist schon verrückt, was da teilweise passiert, ne? weil man natürlich jetzt nicht mehr so viel Berge, also es sind ja eigentlich nicht mehr wirklich Berge übrig, wo man Rekorde brechen kann. Außer du fängst an zu sagen, ich gehe da rückwärts hoch, ich nehme mein Meerschweinchen mit, keine Ahnung, ich drück das jetzt mal ein bisschen flapsig aus, aber es ist wirklich so. Also den Eindruck kann man schon kriegen, wenn man sich diese Rekordjagd da anschaut.
Ich habe da immer ein bisschen einen komischen Vergleich in der Handtasche. Ich finde es immer interessant, also wenn es jemand schafft, so einen Rekord auf die Beine zu stellen und natürlich auch, je nachdem, um welches Thema es geht, ist die Sache auch beeindruckend. Aber mir schwingt dann immer so ein bisschen die Frage nach dem Warum im Kopf hin und her. Klar, also man kann darauf stolz sein. Nur, also ich weiß nicht. Ich habe gerade nicht auswendig parat, was das am meisten gewatchte YouTube-Video aller Zeiten ist. Aber wir haben halt wie viel? Knappe 8 Milliarden Menschen auf der Welt? Ich glaube, bei einer zweistelligen Milliardenzahl bei den Views ist dann irgendwann Schluss. Und dann ist der Rekord halt nicht mehr zu brechen. Das heißt, sowas hat ja ein natürliches Ende.
Ja. Yeah.
Darum, also mir erschließt sich der Sinn nicht so richtig. Ich glaube... Ich glaube, bei jedem Thema und in jeder Bubble ist das Thema Rekorde dann irgendwann erledigt, weil irgendjemand so diese Sphäre berührt hat mit weiter geht's eigentlich nicht.
Ja.
Und das kann die Person dann mit ins Grab nehmen. Aber was du davon hast, ich glaube, das ist Geschmackssache.
Ja, also ich meine, ich glaube schon, dass diese Faszination, und das gilt ja dann für andere Dinge auch, irgendwie Weltumsegeln oder so irgendwas, ne? Dinge, die man so einsam macht, und das ist ja letztlich eine einsame Angelegenheit, ist ja kein Sport vor Weltpublikum, zumindest nicht in dem Moment, in dem du es machst. Das musst du schon wollen. Also ich habe gelesen von diesem bereits erwähnten britisch-nepalesischen Bergsteiger, der diese 14.800er in 6 Monaten gemacht hat. Ich paraphrasiere das jetzt. Der hat gesagt, er hat sich einfach verliebt in diese physische und psychische Hochleistung, die man da bringen muss. Ne? Ja. Also weil du hast ja sozusagen einen Zieleinlauf, nicht wie bei Olympia, wo Menschen warten, die dir applaudieren oder so. Du bist schon mit dir allein, auch wenn man heute vielleicht zumindest irgendwie besser dokumentieren kann. Aber ja, in dem Moment bist du eigentlich alleine. So, und ich glaube, das ist schon dieses Bezwingen von sich selbst und der Natur. Bezwingen ist vielleicht auch ein doofes Wort in dem Zusammenhang, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Psychologische, dass man diese Kontrolle hat und das irgendwie schafft.
Total. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, gerade in dieser Einsamkeit, die du da oben dann hast, wenn du jetzt nicht im Team von 20 Leuten da hochkraxelst, das ist dann so ein Wettbewerb zwischen dir und der Umgebung.
Mhm.
Also ich habe es auch gerade genauso gedacht wie du. Natur bezwingen, vielleicht das falsche Wort, weil du willst dem Berg ja nichts tun, obwohl das natürlich auch ein Thema für sich ist. Aber ich glaube gar nicht mal, dass es so viel zu tun hat mit sich selbst etwas beweisen, sondern eher sich dieser Sache aussetzen und diese Challenge einfach zu leben. Ja.
Mhm.
Also gerade diese extreme Anstrengung zu spüren, dann alles, mit dem es verbunden ist, weil du begibst dich ja unterm Strich in eine sehr lebensfeindliche Umgebung,
weil
du da oben bist. So, ich glaube, das war auch so ein Satz, den ich gesagt habe, als wir unter dem Wilden Kaiser standen. Ehefrau, ich glaube, der Mensch wurde nicht gegossen, um da oben zu sein.
Ja.
Das war meine erste Vermutung. Und ich fürchte, die Natur könnte es auch so gemeint haben, dass wir da unter Umständen nicht hingehören. Und das macht wahrscheinlich einen Teil des Reizes.
Ja, also ich meine, klar, ich kann mich dem ja auch nicht verschließen, wenn ich die Bilder sehe von den Gipfeln oben. Das ist atemberaubend. Ich glaube, das macht auf jeden Fall was mit dir. Und ich muss gestehen, dass auch wenn man vielleicht manchmal so die oder ich manchmal so die Neigung habe zu sagen, so, Alter, der Rekordjagd, das ist irgendwie total albern, sich davon so herausgefordert zu fühlen oder so. Aber ich habe es selbst im Kleinen so ein bisschen gemerkt. Ich war jetzt im Januar im Winterurlaub in Tirol und in einem relativ kleinen Skigebiet. Das sind 34 Pistenkilometer. Das ist für Snowboardfahrerinnen wie mich, ist das in Ordnung. Für Skifahrer ist es tendenziell vielleicht sogar klein. Es ist aber ein kleines und nicht ganz durchaus anspruchsvolles Gebiet. Und die haben vor 3-4 Jahren nochmal auf den höchsten Gipfel, den sie da haben, der ist, glaube ich, 2,8, also der direkt in diesem Skigebiet steht, nochmal einen Lift gebaut. Und das ist natürlich klar, auf der Höhe hast du schwarze Pisten. Also das ist nicht mehr irgendwie so entspannt zum Runtercruisen. Und letztes Jahr bin ich die nicht gefahren, weil da waren die Wetterbedingungen nicht so toll. Dann dachte ich, boah, willst du da jetzt unbedingt hoch, nur um auf der höchsten Abfahrt gewesen zu sein, so dass. Und dieses Jahr waren die Bedingungen besser, aber von unten sieht die Piste schon, also du siehst, dass die schwarz ist, du siehst, dass da Wind geht, das ist sehr exponiert. Du siehst, dass diese Piste auch noch so eine Neigung in sich hat. Die ist nicht nur steil, die ist auch noch so geneigt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, willst du dir das echt antun? Aber es hat mich dann doch gefuchst, weil ich sage, ich will mal oben gewesen sein. Also bin ich dann da hochgeeiert in einem super komfortablen Lift. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Heutzutage wird man halt auch in sehr, früher hätte man sich das anders erschlossen oder halt gar nicht.
Ja, ja.
So bin ich schön im weichen Sessellift da hochgetuckert. Aber da hast du schon gemerkt, man fährt da über so einen Grat hoch und links und rechts geht's schon steil runter. Und ich neige zu einer leichten Höhenangst, muss ich gestehen.
Ja,
das war tatsächlich nicht mal so angenehm. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich fahre das jetzt einmal und ich mache hier auch keine Hurra-Abenteuer, wenn ich sehe, dass mir die Abfahrt, also du siehst auch nicht so von unten, wie eisig ist es denn?
Ja.
Weil je weiter du nach oben kommst, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass es einfach hart ist. Und so, ich mache hier keine Experimente, notfalls rutsche ich hier halt einfach runter, das ist mir auch wurscht. Also den Ehrgeiz habe ich dann auch nicht, ich will keinen kontrollierten, also nicht abstürzen oder so. Aber tatsächlich war die Piste ganz gut fahrbar. Also das war okay, die ist auch nicht so lang, aber dann habe ich mir hinterher auch gedacht, naja, das war, musstest du das jetzt unbedingt machen? Das reicht halt jetzt auch einmal. Ja, das hätte man vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Aber wie gesagt, um den Bogen wieder zu kriegen, ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich sagen muss, ja, aber du wolltest da schon hoch, weil du sagst, ich will auch mal die höchste Piste gefahren sein in dem Gebiet.
Also so, witzigerweise. Ja, ja. Nee, also ich kann das durchaus nachvollziehen, ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn du das siehst, und dann aber auch jetzt Wintersportlerin bist, ja, ja, egal auf welchem Niveau, dass da natürlich so ein kleiner Itch ist, dass du auch ein bisschen den Wunsch hegst, so einmal machen reicht, ja, jetzt ganz freigesprochen von Rekorden oder sowas. Mhm. Aber als wir in Elmau in Tirol mit der Seilbahn über, also ja, ich sag jetzt mal relativ übersichtliche Hänge und so weiter auf den Berg fuhren, direkt hinterm Hotel, dann dort gefrühstückt hatten und runtergeschaut, war natürlich eine tolle Aussicht. Aber da fühlte ich mich an Patrick Stewart erinnert. Du weißt ja noch, die Ice Bucket Challenge gegen ALS?
Ja.
Da hat Patrick Stewart partizipiert, aber hat sich keinen Eiswassereimer über den Kopf ausgeschüttet, sondern er hat einfach mit einer Zange 3 Brocken Eis in seinen Scotch gemacht und mit dem quasi geprostet mit dem Publikum. Und das war ich oder mein Äquivalent. Dann oben beim Frühstück, ich habe mir gedacht, okay, du hast jetzt gar kein Snowboard dabei, aber du genießt die Aussicht auch so.
Ja. Kurzer Zwischenruf noch, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig hier reinpasst, aber weil ich sonst, ich kenne mich, ich vergesse es sonst mit meiner Schnupfennase. Ein wichtiger Zwischenruf noch zum Thema Frauen am Berg, weil wir das ja schon kurz angetextet haben. Die gab es natürlich schon immer, aber sie haben einfach deutlich weniger Sichtbarkeit bekommen und generell wurde Frauen, ähnlich wie in anderen Bereichen, schlicht die Eignung zum Bergsteigen abgesprochen. In den ersten Alpenverein der Welt, 1857 in der Schweiz in Interlaken gegründet, durften sie noch nicht mal eintreten. And the list goes on. Ne? Also das nur mal, wir werden viel über Männer reden. Heute ist das nicht mehr ganz so, aber in der Historie sieht man halt das schon ganz gravierend, dass das so ist. Das wollte ich nur an der Stelle kurz erwähnen.
Das ist aber der Klassiker. Also das hätte mich traurigerweise auch wirklich gewundert, wenn dieser Effekt keinen Einzug gehalten hätte in der Alpinistik. Und also mittlerweile sehe ich das ganz pragmatisch. Ich weiß im Hinterkopf, da waren wahrscheinlich Frauen dabei, so wie bei jedem anderen Thema, und haben Großes geleistet und wurden geflissentlich ignoriert.
Ja, also zum Beispiel, ich hoffe, ich finde es in meinem Skript wieder. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, das war sogar das Matterhorn. Nach der Erstbesteigung durch einen Engländer, 6 Jahre später hat es eine Frau geschafft. Und man muss sich mal vergegenwärtigen, dass die das in Röcken getan haben. Ja, also nix mit irgendwie, heute siehst du ja nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, die tragen alle die gleichen Klamotten, und zwar sinnvolle, auf einem Berg im Idealfall. Aber die haben das halt tatsächlich in angemessener Kleidung tun müssen.
Da schlage ich nochmal eine Brücke zu den Rekorden. Das Matterhorn im Rock bestiegen, das ist die Kategorie, in der ich denke bei Rekorden.
Aber jetzt habe ich wenigstens eine gescheite Überleitung, nämlich berühmte Berge. Berge an sich sind im Prinzip fast schon Popstars, kann man sagen. Weshalb ich auch gedacht habe, das ist ein hervorragendes Kapitel in unserem bergigen Thema heute. Ein paar Infoschnipselchen müssen wir vielleicht vorneweg stellen. Und zwar, wir haben es schon kurz angesprochen, Hochgebirge. Da gibt es tatsächlich eine klare Definition, ab wann man davon spricht. Das war mir auch vorher nicht so bewusst. Und zwar ab 1500 Meter über dem Meer. Und es muss mal eine Vergletscherung gegeben haben oder noch geben. Dann spricht man von Hochgebirge.
Gelernt.
Ja. Und der Begriff Todeszone ist wahrscheinlich auch allen einer. Aber tatsächlich wusste ich auch nicht genau, wo der herkommt. Oder wer den eigentlich geprägt hat. Und tatsächlich kommt das von einem Schweizer Arzt und Expeditionsleiter, der 1952 bei der Genfer Everest-Expedition dabei war. Das war eine Expedition, die im Prinzip die Erstbesteigung vorbereitet hat, könnte man sagen. Ja, das war noch nicht die Erstbesteigung. Die war dann, glaube ich, 53 oder so. Auf jeden Fall hat dieser Arzt halt das definiert, dass so zwischen 7.000 und 8.000 Meter Höhe die Auswirkungen halt auf den Körper so stark sind, dass man bei einem längeren Aufenthalt unweigerlich an der Höhenkrankheit sterben würde. Da kannst du auch nichts gegen machen. Deswegen ist es auch natürlich bis heute, weil an Menschen selbst hat sich ja nichts geändert, nur an der Ausrüstung, so dass du selbst, wenn du Flaschen Sauerstoff dabei hast, erstens, der kann dir ausgehen und zweitens, wenn du so einen Gipfel erreicht hast, musst du relativ schnell absteigen. Du kannst nicht ewig da oben bleiben. Und deswegen passiert auch bei den Abstiegen von den Gipfeln häufig so viel.
Guck, und da fühle ich mich absolut bestätigt in meiner These. als der Herrgott die Gebirge gegossen, damals vor 6000 Jahren, du weißt, da hat er sich ab 7000 Höhenmetern überlegt, mache ich jetzt das Bild hin mit wir müssen draußen bleiben, aber am liebsten bleiben einfach.
Das merken die schon.
Ja, genau. Auch da hat er sich, glaube ich, getäuscht.
Ja. Also, berühmte Berge. Ich habe ein paar rausgegriffen. Berg Nummer 1, der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, 8848 Meter hoch, erstmals erreicht im Mai 1957, nicht 53, wie ich behauptet habe, 1957, durch den Neuseeländer Edmund Hillary und den nepalesisch-indischen Bergsteiger Tenzing Norgay.
So. Es ist tatsächlich mindblowing für mich, dass mir zu jedem größeren Megagipfel was einfällt, aber die Sachen sind so unfassbar unterschiedlich. Also das macht mich gerade richtig fertig. So, der Mount Everest, den hatte ich als Kind ein paar Mal gehört, natürlich als Namen, ist klar. Aber so richtig ein Begriff ist er mir erst geworden durch eine Doku, die ging auch relativ lang. Die habe ich mal Anfang der 90er gesehen. Es war 120 Minuten von so einem Grüppchen und einem Fernsehteam, das sich wirklich hochquält. Also das hatte auch mit dem Gipfel nichts zu tun. Die sind so weit, sie eben kamen. Und da ist mir ein Satz im Kopf geblieben, den habe ich bis heute nicht vergessen. Da siehst du die Hinterlassenschaften von Expeditionen, die vor denen da waren. Und da sagt der Redakteur, gut, dass es kein Riechfernsehen gibt.
Ja.
Weil damals wurde der Müll noch nicht mit runtergenommen.
Ja. Ja, es gibt ja mittlerweile auch ein paar berühmt gewordene Bilder, ne, von diesen Besteigungen, die natürlich theoretisch oder auch praktisch inzwischen von Menschen ausgeübt werden, die eben keine super erfahrenen, ausgebildeten AlpinistInnen sind, sondern die eben geführte Wanderungen da hochmachen, Wanderungen vor allen Dingen. Ja, und da wird's eng. Da gibt es nicht so richtig gut breit ausgebaute Wege.
Also auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, da wurde dann mal gezeigt, auf dem Weg zum Gipfel des Everest, also es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine normale, die quasi frequentiert wird. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das weiß ich jetzt tatsächlich auswendig auch nicht.
Da gibt es eine Stelle, da ist über so einer Frostspalte, wo es richtig tief runtergeht, also tatsächlich nur ein liegendes Brett, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also wenn man da Bilder in Dokus sieht, sind das meistens halt so aneinander getackerte oder also aneinander befestigte Leitern, die über so Spalten gelegt werden. Ne? Das ist, und dann denkst du dir schon so, ja, so, ja, was willst du auch machen? Es geht nur so in den Höhen. Ne?
Das wirkt ja wie eine Tempelprüfung aus einem Indianer-Film.
Ja.
Also das wäre, glaube ich, tatsächlich für mich persönlich der Moment, an dem ich sagen würde, Leute, war super. Bis hierher, wir sehen uns dann im Basislager, ne?
Also, ich gehe schon mal zum nächsten berühmten Berg, dem K2, weil nämlich tatsächlich der fast ein bisschen interessanter noch ist. Den Mount Everest muss man erwähnen, finde ich, weil es halt eben der höchste Berg der Welt ist. Ja. Aber der K2 ist fast noch ein bisschen spannender. Der ist 8611 Meter hoch, wie gesagt, der zweithöchste Berg. Er gilt aber als noch schwieriger, weil er noch abgelegener ist, wenn es das überhaupt gibt. Und alle bekannten Routen sind durchgehend steil. Also so, dass es da halt ein extrem hohes Lawinen- und Steilschlagrisiko gibt. Extreme Winde und langanhaltende Stürme. Weniger Rückzugsmöglichkeiten bei gleichzeitig häufigeren Wetterwechseln.
Ja, so, das war wunderbar.
Einfach ein Traum. Ja. Der ist 1954 durch zwei italienische Bergsteiger zum ersten Mal bezwungen worden, um mal bei dem Wort zu bleiben. Unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, also Flaschensauerstoff, so rum. Kleiner Funfact an der Stelle, es gab mal ein extrem kurzlebiges Duo namens K2, das seinen einzigen Hit 1995 mit der Single Der Berg ruft hatte. Der Refrain basiert übrigens auf der Melodie von I Was Made for Loving You von Kiss.
Und um bei dieser Qualität zu bleiben, wenn ich das Wort K2 höre, dann bin ich als Kind der 90er natürlich nicht sofort bei dem Gipfel, sondern bei Eurodance. Das ist völlig klar.
Ja, K2 ist, glaube ich, auch eine Skimarke, oder?
Ist nicht auch eine Skimarke? Also es gibt irgendwas Markenmäßiges. Guck, da oute ich mich schon wieder als jemand, der gar keine Ahnung hat. Ne? aber tatsächlich, also ich kenne es eben aus dem Zusammenhang von Ausrüstung oder eben Techno. Und als Berg selber ist der mir erst sehr viele Jahre später überhaupt ein Begriff gewesen. Und ich muss mich ja outen, da war ich geografisch noch nicht so firm wie heute. Ich dachte ja mal, der ist in Österreich.
Ja, es klingt so ein bisschen so. Dieser schnöde Gipfel übrigens K2, schnöde Name so, ist der einzige, der übrig geblieben ist. Also der ist einer von mehreren Gipfeln im Karakorum-Gebirge, so heißt das, glaube ich. Und die hat irgendein Vermessungsingenieur mal ganz schnöde einfach K1 bis irgendwas benannt. Die meisten hat man inzwischen umbenannt. Der einzige, wo das irgendwie hängen geblieben ist, halt eben dieser K2.
Dem ist wahrscheinlich ab 7000 Metern die Kreativität abhanden gekommen, aber das wäre mir auch passiert.
Nummerieren wir jetzt einfach mal durch. Ja, das zum K2. Auch der wird uns vielleicht nochmal hier und da beschäftigen im weiteren Verlauf dieses Talks. Berühmte Berge Part 3 von, ich glaube, 4 habe ich mir mal rausgepickt. Das Matterhorn. 4478 Meter. Wir gehen also jetzt deutlich nach unten. Immer noch einer der höchsten Berge der Alpen. Und wegen seiner markanten Form und der dramatischen Besteigungsgeschichte tatsächlich einer der bekanntesten Berge der Welt. Also der ist, ich habe einen Beitrag gefunden aus dem Schweizer Rundfunk, wie das Matterhorn Instagrammable wurde.
Instagrammable.
Und ich, wenn meine beiden besten Freunde zustimmen, werde ich das Bild auch posten. Ich habe tatsächlich ein latent peinliches Bild von uns dreien, als wir in Zermatt mal Snowboard fahren waren. Und da stehen halt an bestimmten Stellen auf der Piste manchmal so Fotografen rum mit einem Bernardiner. Das ist wirklich mega peinlich eigentlich. Und man kann sich dann mit diesem Bernardiner, der natürlich ein Fässchen umhängen hat, vor dem Hintergrund des Matterhorns fotografieren lassen. Und natürlich haben wir das gemacht.
Okay. Also erstens, dafür gibt es gar keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Und zweitens, wer würde nicht?
Ja.
Come on. Ja. Und also schon wieder.
Ich wollte nur den Hund streicheln.
Ja, natürlich. Das ist doch Grund genug. Und beim Matterhorn, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher und das ist auch ein bisschen peinlich als Filmwissenschaftler, hahaha. Aber wenn ich den Namen Matterhorn höre, denke ich als allererstes an dramatischen Bergfilm. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich auf ihm, neben ihm, in ihm oder in seiner Umgebung spielen. Aber da denke ich direkt an dramatischste Szenen.
Ja, also
aus den 1930er Jahren, ja.
Ja, also der hat, wie gesagt, auch eine recht dramatische Besteigungsgeschichte. Der ist 1865 zum ersten Mal bestiegen worden von dem schon angesprochenen Engländer Edward Whymper. Und der ist zuvor 7-mal gescheitert und hat einen Sturz über 60 Meter überlebt und ist dann bei der dann letztlich erfolgreichen Besteigung aber relativ kurzfristig losgeschossen, weil er erfahren hat, dass eine andere Seilschaft auch auf dem Weg ist und er diese Erstbesteigung unbedingt wollte. Das ist auch schon mal eigentlich eine ganz schlechte Motivation. Würde man heute sagen, so ja, das sind die dann die Zermatter Bergwacht vom Hügel pflücken muss.
Ist das jetzt der Moment, wo man sagen muss, der Markt regelt? Die Konkurrenz ihn dann quasi zu diesem Erfolg geschippert hat?
Ja, also jedenfalls ist er dann im Juli 1865 mit einer 7er Seilschaft relativ kurzfristig aufgebrochen, hat es auch geschafft. Aber beim Abstieg sind 4 Menschen aus seinem Team ums Leben gekommen, die sind abgestürzt. Und das hat auch nochmal ein Gerichtsverfahren nach sich gezogen, ohne größeren Effekt, weil man nicht belegen konnte, was jetzt tatsächlich schiefgegangen ist. Gab es auch unterschiedliche Aussagen. Also es wird berichtet, dass Whymper das Seil, mit dem er gesichert war, durchgeschnitten hat, um schneller auf den Gipfel zu kommen bei den letzten Metern, weil er da unbedingt als erstes stehen wollte.
Alter.
Und dann mussten sie beim Abstieg ein Ersatzseil benutzen und das war nicht mehr in so einem guten Zustand. So, und man vermutet, dass es deswegen eben gerissen ist. Aber das ist, glaube ich, da wird immer noch drüber debattiert, was da passiert ist. Aber das war natürlich, also 4 Tote, das aus der eigenen Seilschaft, das ist halt schon nicht so wenig, ne?
Aber Heiligsblechle, also erstens das. Und also zweitens, es macht mir immer ein bisschen mürbe, wenn ich mir vorstellen muss, das ist ja heute alles immer noch eine große Herausforderung, die Dinger überhaupt zu besteigen. Aber mit der rudimentären oder vergleichsweise rudimentären Ausrüstung aus dem 19. Jahrhundert.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob man da eigentlich von einer ganz anderen Sache spricht. Ja, das hat ja nichts zu tun mit dem, was jetzt los ist, mit Messgeräten, mit guten. Oder mit Ausrüstung hier, Ausrüstung da, mit den Informationen, die es gibt. Du bist da ja gut, vor allem, wenn es die Erstbesteigung war, quasi blind hoch.
Ja, Also das ist natürlich nichts zu vergleichen mit den Möglichkeiten, die man heute hat. Und selbst heute ist das halt noch einfach ein ultra gefährliches Unternehmen mehr. Also es gibt auch einen ganz aktuellen Fall gerade, ist in Innsbruck ein Urteil gesprochen worden. Da ist ein junger Mann mit seiner Freundin auf den Großglockner, glaube ich, hoch. Und der ist knapp 3,8, also ähnliche Kragenweite wie, ist kleiner als das Matterhorn, aber der stand vor Gericht wegen unterlassener Hilfeleistung, weil sie in einem Wetterwechsel geraten sind, zu weit nach oben gestiegen sind und dann irgendwann festgestellt haben, sie schaffen es nicht. Und seine Freundin ist halt zurückgeblieben, er wollte Hilfe rufen, die konnte nicht weiter und die ist traurigerweise am Berg erfroren. Also,
das habe ich gehört.
Also das war ein relativ dramatischer Fall und er hat tatsächlich weltweit Aufmerksamkeit bekommen, einfach deswegen, glaube ich zumindest, weil das natürlich Auswirkungen hat oder haben kann auf, es gibt ja viele solcher Expeditionen und wir haben das ja jetzt inzwischen, glaube ich, deutlich gemacht, mit einem extrem hohen Risiko und das hat natürlich Einfluss auf viele von solchen Expeditionen oder auch geführten Touren, ne, wenn so ein Urteil gesprochen wird, also.
Also auch irgendwie der Gedanke, etwas makaber natürlich, aber ist halt nun mal da, dass vor allem, wenn ein Abtransporter meistens völlig unmöglich ist, du auf diesen Wegen zu den Gipfeln natürlich dann auch auf Tote triffst.
Ja.
Ja.
Ja. Also ja, das ist ja durch das Abschmelzen vieler Gebiete durch den Klimawandel hat das ja tatsächlich auch ein paar spektakuläre Fälle gegeben, wo lang verschollene, weil das ist ja auch ein Punkt, dass ganz viele Unglücksfälle ja oder viele Leichen gar nicht geborgen werden können oder man nicht mal weiß, wo genau das passiert ist. Ne? Nochmal zum Matterhorn selbst. Wie gesagt, die Besteigungsgeschichte ist nicht nur diese, die eigentliche, die erfolgreiche ist, relativ dramatisch, sondern es hat einfach auch viele Versuche vorher gegeben, die nicht zum Erfolg führten. Weshalb es einen eigenen Bergsteigerfriedhof in Zermatt gibt, sowie eine anglikanische Kirche aufgrund der vielen britischen Gäste und BergsteigerInnen. Das ist auch ein bisschen skurril irgendwie. Das ist halt diese Anfangszeit des Tourismus dort und dieses goldene Zeitalter des Alpinismus und die ist halt sehr stark englisch geprägt. Ja. Und deswegen gibt es da eine anglikanische Kirche.
Das darfst du Aliens niemals zeigen, dass es diesen Friedhof und diese anglikanische Kirche gibt, weil die sich fragen werden, Leute, was macht ihr da?
Ja. Was macht ihr da? Noch ein bisschen Trivia. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Schokolade, die fast jeder kennt, Toblerone, habe ich gedacht, ohne das jemals zu hinterfragen, dass die natürlich vom Matterhorn inspiriert ist, die Form.
Wenn man die Bilder nebeneinander hält, ne? Ja. Da gibt es so eine Slide Resemblance, ja, da ist ja.
Aber es stimmt tatsächlich nicht. Also tatsächlich ist es ursprünglich eine Schweizer Erfindung, allerdings inzwischen an einen amerikanischen Konzern verkauft, das ganze Ding. Und das jetzt Wikipedia-Wissen, das stelle ich jetzt erstmal kurz nicht in Frage, ich sag's nur dazu. Den Söhnen des Erfinders zufolge ist diese dreieckige Form von Tänzerinnen des Pariser Revues Folies Bergère inspiriert, die sich während einer Vorstellung in ihren rot-cremefarbigen Kostümen zu einer Pyramide formiert hatten. So, das ist die Inspiration für Toblerone, nicht das Matterhorn. Und das schien mir so offensichtlich.
Sieht man, wenn mir das jetzt jemand am Grilltisch quasi erzählt hätte, hätte ich gesagt, das hast du ja ausgedacht. Häulchen, ne? Aber je skurriler es wird, desto wahrer ist es meistens. Das zeigt die Erfahrung.
Ja. Aber der Hausberg, der Zermatter, das Matterhorn, hat halt wahnsinnig bis heute Auswirkungen auf den Tourismus. Also das hat den ganzen Tourismus da begründet. Am Anfang vor allen Dingen im Sommer und dann eben später auch im Winter, als man dann die Bahnen gebaut hat, mit denen man da ja auch sehr hochfahren kann. Ist ja, glaube ich, die höchste Eisenbahnstrecke Europas.
Das ist auch
hier, auf knapp 3000 Meter führt oder sowas um den Dreh.
Ja.
Ja, Part 4, letzter Berg, den ich explizit vorstellen wollte, und zwar der Mount Fuji in Japan. Das ist der höchste japanische Berg. Und ich fand es ganz putzig, dass das tatsächlich das Vorbild für das Berg-Emoji ist, was wir alle vielleicht gelegentlich mal benutzen.
Das ist aber lustig. Ich muss immer, wenn ich an den Fujiyama denke, also das haben andere Berge natürlich auch, aber der hat immer ein bisschen Sahne obendrauf, ja.
Ja. Ja, der ist halt auch Instagrammable, ne?
Ja. äußerst Instagrammable. Ja. Du musst natürlich auf den Winkel achten, ja, dass die Kirschblüte und der Fuji so drauf sind, dass du noch in einem vernünftigen Winkel, ja, und damit es immer noch passt für Instagram. Ja. Aber tatsächlich, also da, gut, das ist auch ein sehr japanisches Ding, dass der wirklich strategisch perfekt in jedes Medium eingearbeitet wird, wo eventuell was zu suchen hat.
Ja, der ist halt so krass symmetrisch, ne? Das kommt ja nicht so häufig vor. Aber wusstest du, das wusste ich nämlich nicht, dass das tatsächlich ein aktiver Vulkan ist?
Das wusste ich tatsächlich.
Das war mir nicht klar.
Ich hätte dir nicht sagen können, wann der zum letzten Mal gebrodelt hat oder irgendwas tat.
Ja. Also eigentlich streng genommen müsste man jetzt sagen, das sieht man doch auch irgendwie, dass das ein Vulkankegel ist. Aber mir war das, ich habe es tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. 1707 ist tatsächlich die letzte Eruption gewesen.
Ah.
Und das Ausbruchsrisiko ist offenbar relativ gering.
Aber famous last words. Natürlich, die Form erinnert dran, ist klar, aber ich habe das überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich auch, weil es sehr unpraktisch wäre.
Ja. Und das kennen wahrscheinlich auch viele, dieses berühmte japanische Holzschnittbild, die große Welle vor Kanagawa. Da ist der Fuji auch zu sehen im Hintergrund.
Ja.
So, das sind die berühmten Berge, die ich mal hand-selected sozusagen hier unter dem Thema Popkultur vorstellen wollte. Wir kommen zu Popkultur natürlich noch. Aber ich finde, man muss auf jeden Fall noch zu dem Stichwort Rekorde ein bisschen was erzählen. Das ist nämlich ungemein spannend, weil wir haben ja so ein paar Rekorde schon erwähnt. Tatsächlich gibt es diese Rekorde nur, weil es dieses döselige Guinness-Buch der Rekorde gibt, wo man die reinschreibt. Aber Messmethoden ändern sich natürlich oder verbessern sich. Ja. Und tatsächlich ist ein sehr prominentes Beispiel davon Reinhold Messner, der offenbar am Annapurna, wie man heute weiß, zu früh umgekehrt ist. Ein paar Meter, ich weiß nicht, 60 Meter oder so unterhalb des Gipfels. Also streng genommen ist dieser Rekord der Erstbesteigung aller 14.800er weg.
Das darfst dem ja eigentlich gar nicht sagen. Weil das hat so viel Unfairness in sich, ne?
Also, ich glaube, da zuckt er die Schultern. Das ist ja auch wirklich Quatsch. Ja, also da hat auch einen Riesenstreit ausgelöst, dass, als das bekannt gegeben wurde.
Ja.
Weil, also die meisten zucken das mit den Schultern weg, weil man natürlich sagen muss, ja, die Leistung ist ja trotzdem noch da. Also das ist schon auch ein bisschen seltsam, ne? Weil die Orientierung unter so extremen Bedingungen ist einfach enorm schwierig, wegen der körperlichen Strapazen, wegen des extremen Wetters. Und ja, wie gesagt, es ändert ja nichts an der Leistung.
Und ich meine, in Zeiten wie jetzt, wo du quasi Schlange stehst, um ein Selfie zu machen auf dem Gipfel. Also da finde ich es nicht mehr gar so wichtig, ist es jetzt 60 Meter weiter dort drüben oder nicht. Also Gipfel ist Gipfel, ne?
Ja.
Und wenn du dir die letzten 20 Meter schenkst, also Freunde, ob das mitbekommen wird, ja.
Ja, wie gesagt, Berge sind ja auch nichts wie ein Gebäude, die sich nie verändern. Ne? Also da liegt Schnee drauf, da bricht mal ein Felsen ab, das ist in der extremen Bedingung, also das ist so ein bisschen... Aber das Guinness-Buch der Rekorde sagt natürlich, naja, wir können jetzt keine Toleranzzone definieren. Also, okay, gut, das nehmen wir jetzt mal so hin.
So, die Firma hat es gesagt, also ist es gesagt.
Ja. Ich möchte aber unter dem Stichwort Rekorde noch einen Namen erwähnen, nämlich Nims Purja, ein nepalesisch-britischer Bergsteiger. Den haben wir schon ganz kurz angetextet, ohne ihn namentlich zu nennen. Der hat 2019 diesen Rekord aufgestellt, alle 14.800er in 6 Monaten und 6 Tagen zu besteigen. Das war, wie gesagt, eine ganz schöne Materialschlacht und ging nur mit Flaschensauerstoff und indem das Team halt mit dem Heli von Basecamp zu Basecamp geflogen ist. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Ich muss kurz ein wenig in meinem Skript wühlen. Der hat dieses Foto gemacht, was viral gegangen ist, was auch in der New York Times mal war. Ich glaube, am K2, da war er schon wieder auf dem Abstieg, weil die sehr früh aufgestiegen sind, weil sie wussten so, okay, das ist halt sowieso ein zeitsensitives Thema. Und die sind abgestiegen und dann hat er sich umgedreht und hat ein Foto nach hinten gemacht und hat halt diese absurd lange Schlange perfekt eingefangen, die sich den Grat hochwindet. Ja. Dieses Foto, das wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben, ich werde mal gucken, ob ich das irgendwo noch finde und verlinken kann. Dieses Foto ist von dem besagten Nims Purja.
Darauf war es bezogen, was ich gesagt habe.
Ja. Genau. Ja. Was ich auch nicht verschweigen will, weil ich das erst im Nachgang gefunden habe, ist, also zum einen, es gibt einen Film über diesen Rekordversuch. 14 Gipfel heißt der, ist auf Netflix auch zu sehen. Der ist auch fantastisch gefilmt. Das ist wirklich richtig, richtig stark. Aber man wird halt auch das Gefühl nicht los, dass das ganze Ding so ein bisschen, naja, von vornherein mit so einer Agenda gemacht ist, eben für diesen Rekordversuch und so weiter. Ein Stück weit ist das insofern legitim, als dass es ihm wichtig war, das eben mit einem Team aus nepalesischen BergsteigerInnen zu machen, weil es natürlich schon so ein Ungleichgewicht gibt, ja, dass Leute aus dem Westen diese großen Leistungen einstreichen und das nur geht, weil viele Locals halt helfen. Also gleichzeitig ist diese Person Nimspurja auch nicht so einfach, weil ich glaube 2024 Vorwürfe aufgetaucht sind von zwei Frauen wegen sexueller Übergriffe. Das hat noch zu einer ziemlich kontroversen Debatte halt in dieser Bergsport-Community geführt. Also das ist keine so ganz einfache Persönlichkeit, leider. So, das will ich jetzt an der Stelle nicht verschweigen, da bin ich dann auch erst in der weiteren Recherche drauf gestoßen. Aber also dieser Film lohnt sich trotzdem anzugucken, finde ich.
Ja, aber tatsächlich, also auch da, um ein bisschen davon wegzuschwimmen, daran merkst du, dass diese Gigantoprojekte, also jetzt gerade mit Rekord und Riesenmannschaft und so weiter.
Ja.
Und natürlich auch in dem Fall schlimmerweise solche Vorwürfe, also immer bleischwer und Gigantomanie und also das ist mir alles immer ein bisschen zu schwergewichtig.
Ja.
Da hab ich lieber, wenn Leute versuchen, es in da am Anfang benannten Einsamkeit probieren, weißt du, wie ich ja. meine? Also, ne, etwas alleine sind mit sich und ihrem Berg.
Ja. Also wir haben ja schon kurz da am Anfang drüber gesprochen, wie faszinierend das ist, dass manche Leute sich das, also warum man sich das überhaupt antut. Und ja. Ich habe auch nochmal so ein bisschen geguckt. Logischerweise haben sich Menschen damit auch schon auseinandergesetzt mit der Frage. Und es gibt wohl so vier Grundbedürfnisse, die für psychische Entwicklung und Stabilität besonders wichtig sind. Und dazu zählt halt Lustgewinn, Kontrolle, Bindung und Selbstwertsteigerung. Und all diese Bedürfnisse sind mit dem Bergsteigen halt eng verbunden. Ist natürlich ein Extrem, das man da sucht. Ja? Also weil all diese Grundbedürfnisse könnte man vielleicht auch mit weniger Risiko erreichen. Aber es gibt tatsächlich einfach auch Menschen, bei denen ist diese Reizschwelle sehr hoch. Also da passiert das erst auf einem gewissen Level.
Ja. Also, boah. Ich glaube, jede Annäherung daran, warum tut ein Mensch sowas oder warum möchte er sowas tun, wäre falsch, weil das wahrscheinlich immer ein individuelles Ding.
Ja.
Aber ich glaube, das mit den Grundbedürfnissen, da will ich jetzt nicht zu weit rein ins Kaffeehaus zu Alfred Adler oder Jung und Freud, ja. tatsächlich, ich glaube, so ein bisschen dieser Beweis für sich selber. Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe jetzt dadurch entweder bewusst oder unterbewusst auch so ein bisschen meinen Wert für mich selber oder meinen Marktwert in der Szene erhöht. Ich glaube, das ist eine der treibenden Kräfte.
Ja.
Und das muss nicht automatisch was Negatives sein. Aber ich glaube, gerade da liegt der Unterschied. Wenn du, sage ich jetzt mal, dein Selbstwert oder dein Herausforderungskatalog, deinen individuellen, aus ganz anderen Quellen beziehst, ich glaube, dann wirst du niemals versuchen, einen großen Berg zu besteigen. So geht's mir.
Ja. Also ja, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass ich das ein Stück weit nachvollziehen kann, aber dieses völlig Wahnsinnige bei minus 40 Grad um 4.30 Uhr unter körperlichen Höchststrapazen mit vielleicht schon drei abgefrorenen Zehen, dann sich die letzten Meter hochzukämpfen, da reden wir auch davon, dass ein paar Meter unter Umständen eine Kletterstunde bedeuten.
Ja.
Ein paar Meter, ja, das ist ja nicht das Gleiche wie okay, das Stückchen noch um die Ecke, dann haben wir es geschafft, dann ist die Straußwirtschaft da oder so. Das ist halt echt.
Da ist krass. Keine Hütten-Gaudi, aber genau so denke ich es auch. Also ich meine das gar nicht wertend, weil ich glaube, das ist wirklich so eine Typfrage, ob ja. man selber irgendwie darauf reagiert, so auf diese Herausforderung, ja. wenn einer sagt, ja, da ist der Gipfel und der existiert und darum muss ich ihn jetzt bezwingen. Ein guter Kindheitsfreund von mir hat mal gesagt, auf die Frage meinerseits, warum er denn zur Bundeswehr ging. Das war Anfang der Nullerjahre. Und da war die überraschende Antwort, ich wollte mir selbst beweisen, dass ich im Dezember zelten kann. Und beispielsweise, das wäre jetzt keine Challenge gewesen, die ich mit mir selber durchgezogen hätte, weil es mir völlig egal ist. Aber es war ihm nicht völlig egal. Also er wollte das wissen und konnte sich die Frage hinterher beantworten. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Gewissheitsding. So, da ist eine Riesenherausforderung da, auch in den Ausmaßen wirklich physisch riesig. Kann ich die bezwingen oder nicht? Und hinterher guckst du in den Spiegel, wieder auf den Boden der Tatsachen und sagst, ja, habe ich machen können. Gut. Next.
Ja. Ja. Also der britische Erstbesteiger des Mount Everest, Edmund Hillary, soll auf die Frage, warum er auf Berge steigt, geantwortet haben, weil sie da sind.
Das weiß ich, ja, genau.
Das ist so ein bisschen ein trotziges Weil halt, ne? Aber nein, vielleicht verbirgt sich dahinter dann auch einfach Neugier. Vielleicht ist es wirklich einfach so, kann ich das schaffen? Diese Frage.
Also
manchmal.
Tatsächlich, das mag jetzt weit hergeholt sein, aber für mich stellt sich immer die Frage, dieses Wort normal null, ne? So, die Ozeanoberfläche. So, du musst 8000 Meter drüber sein, oder du musst ein paar tausend Meter drunter sein, um dir selber oder der Welt irgendwie zu zeigen, ich bin dort gewesen. Da muss ich unfreiwillig immer an die Titanen denken.
Ja.
Weil,
ja, also, das ist natürlich,
wenn du den Gipfel berührt hast, oder, gut, das ist dort nicht möglich, aber im Geiste den Rumpf der Titanic berührt hast, also, mich zieht es dort nicht hin, weil ich bin der festen Überzeugung, der Boden des Atlantik und der Gipfel des K2, da gehören wir nicht.
Ja, unter Meer fände ich tatsächlich auch noch dramatischer, weil man sich da von vornherein schon so ein bisschen begraben vorkommt. Ne? Berge könnte ich dann noch eher nachvollziehen. Lass uns mal, damit wir nicht zu schwer weitermachen, das gute Thema Popkultur, was wir ja schon ein bisschen angerissen haben, weiter aufmachen. Hier kommt jetzt natürlich auch deine Kernkompetenz zum Tragen. Weil natürlich, wir haben ja, glaube ich, schon ausreichend gemerkt, dass Berge einfach so ein Sehnsuchtsort von Menschen sind, dass sie hervorragend zu Abenteuergeschichten sich eignen. Und logischerweise gibt es genug Filme, Serien und Bücher und Abenteuergeschichten, die sich dann darum herumranken. Ja. Also, keine Ahnung, für mich geht es als Kind tatsächlich los mit Heidi. Ja, auch das ist ja auch lang genug gelaufen, obwohl die Geschichte ja schon, ich glaube, der Originalroman ist von 1880 oder so. Aber das läuft ja auch bis heute, auch wenn das inzwischen in einer aufgehübschten, moderneren Form der Fall ist oder so. Aber das hat halt auch sehr stark so diese Wahrnehmung der Schweiz und der Bergwelt geprägt. Ne?
Heidi Otter!
Heidi.
Ja. Das ist, also klar, völlig logisch, Heidi sagt mir was, auch in jeder Iteration, also egal, ob das jetzt Literatur oder der Anime oder die Verfilmungen, so, das gehört ja, da würden sich jetzt auch die Filmwissenschaftlerinnen streiten, so lose ein bisschen auch zu diesem Berg- oder Heimatfilm-Eskapismus.
Ja. Ja.
Weil der Berg an sich, egal ob er jetzt kleiner oder groß ist, der ist ja im Endeffekt eine Figur. Der spielt ja mit. Also der hat einerseits so diesen Charakter des Sehnsuchtsortes, andererseits natürlich die atemberaubende Optik. So, das sind alles Sachen, die lassen sich einfach in Ludwigshafen schwer drehen. Immer mal so in.
Ja, man kann halt wahnsinnig viel reinprojizieren halt. Ne? Sie sind gleichzeitig Gegner wie Heimat, Sehnsuchtsort, haben wir schon gesagt, mehrfach und so.
Richtig. Und alles, zumindest habe ich das Gefühl, auch erfahrungsbedingt natürlich, alles, was du tust, sagst, denkst oder machst, ist am Berg automatisch um 20% dramatischer.
Ja.
Das ist völlig klar. Und ich glaube, darum funktioniert alles so gut, was auf dem Berg oder um den Berg drumherum spielt.
Ja.
Das hat dann, glaube ich, psychologisch auch nochmal ein paar andere Quellen. Leute, die dort wohnen, ich glaube, die sind zum Teil immun gegen diesen Effekt, weil es eben ihre Heimat ist. Aber 3/4 aller Menschen, die jetzt natürlich auch aus meinem direkten Umfeld kommen, die verbinden den Berg mit Urlaub. Das muss jetzt kein Wintersport sein, das muss auch keine Hüttengaudi oder Wandern sein. Aber das Schlagwort, das dann fällt, ist nicht Arbeit, sondern Urlaub.
Ja.
Ich glaube, das legt schon so eine Baseline, dass du mit einem anderen Gefühl quasi den Berg wahrnimmst, als du es jetzt wahrnehmen würdest, wenn du auf der A7 fährst.
Die Berge haben tatsächlich auch ein eigenes Fabelwesen, zumindest in der tibetischen Kultur. Ich kenne gar nicht so viel mehr, vielleicht fällt dir noch mehr ein, aber der Yeti.
Ja,
also über den Yeti müssen wir zumindest kurz gesprochen haben, weil der auch so irre viel Popkultur inspiriert hat. Ne?
Also,
gibt's mehr Fabelwesen? Mir fällt eigentlich wirklich nur der Yeti ein, als wichtigsten, den man auf jeden Fall erwähnt haben muss.
Es gibt tatsächlich sogar zahlreiche. Also ich kann da jetzt nicht vom Namen her welche nennen, aber also so gut wie jede Region, jedes Volk der Welt, das irgendwie zu tun hat mit mittelgroßen, kleinen oder sehr hohen Bergen, hat sowas. Also entweder als Fabelwesen, als Erzählung oder gar natürlich auch als angeblich gesichtete Kreatur. Also es entsteht immer irgendwo auf diesem Spektrum. Und ich glaube, das speist sich auch zum Teil daraus, dass du dieses Mysterium vor Augen hast. Ja, du blickst auf einen Ort, den kannst du nicht ganz durchdringen. Und das haben wir jetzt schon ausgiebig besprochen, es ist schwer, den zu erforschen. Und der gibt natürlich sehr viel Nährboden für Mystik, für alles Geheimnisvolle. Und darum, also das zieht natürlich magische Kreaturen oder Fabelwesen magnetisch an.
Absolut. Der Yeti ist wahrscheinlich einfach nur das bekannteste über alle Traditionen und Sonderlocken sozusagen, Sonderwesen hinweg. Ist der am bekanntesten. Entschuldigung, ich muss hier rumschliefen kurz.
Ist das schlimm, wenn ich 30 Sekunden dasselbe mache?
Auf gar keinen Fall. Dann spiele ich an der Stelle kurz lustige Musik ein.
Sehr gut, bis gleich.
Ach, guck, der Stefan. Vielleicht sollte ich doch einen Visual-Podcast machen.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Ich frage jetzt, lass uns das doch in Angriff nehmen, aber dann werde ich mich kämmen.
Ja, aber du trägst doch jetzt so eine Yeti-Hommage.
Im Wesentlichen ja. Also ich werde da eher, weißt du, so ein bisschen in den Flyover-States bei Sasquatch oder Bigfoot.
Ja, da gibt es übrigens einen ganz tollen Film, Animationsfilm. Mr. Link.
Ja.
Es gibt ja wahnsinnig viele Animationsfilme zum Thema, also es gibt einiges in der Popkultur zum Thema Yeti, auch Verfilmung, aber ja. Reichlich Animationsfilme. Und mein Favorit ist wirklich Mr. Link. Das ist ein richtig schöner, ich glaube, das ist sogar ein Stop-Motion-Film gewesen. Der war ultra aufwendig. Der lohnt sich. Guckt euch die mal an. Mr. Link. Mr. Link, das ist ein Wortspiel mit dem Begriff Missing Link, dass man sozusagen ein verbindendes Wesen irgendwo in der Kette der Evolution
sucht. Ja.
Und der spielt auch ein bisschen mit dieser britischen Expeditionsabenteurer-Zeit, wo es wichtig war, dass man in irgendeinem Club war und irgendwelche besonderen Expeditionen gemacht hat und so weiter. Also der ist wirklich sehr charming.
Excellent.
Ja. Aber kommen wir doch jetzt endlich mal zu dem, worauf ich eigentlich schon die ganze Zeit hinarbeite, aber wie immer fürchterlich langen Anlauf nehme. Denn du bist ja nicht nur hier, weil du von der Schwäbischen Alb stammst, sondern weil du eine Expertise hast zum Thema Bergdoktor. Einer ZDF-Serie, die es seit 2008 gibt. Und wegen dir habe ich mir tatsächlich die allererste Folge angeschaut, die immer noch tatsächlich im Streaming-Portal zu finden ist.
Oh, ist das?
Ja, die gibt's noch. Und ich fand's gar nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte.
Ja.
Also meine Güte, in der Serie von 2008, wahrscheinlich ist das ganz fürchterlich. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann habe ich kurz reingeguckt in die aktuellste Folge von diesem Jahr. Und da so, wow, da sind ja wirklich fast alle noch dabei und gefühlt, also manche sehr gealtert, manche gar nicht. Aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie das. Du machst eine, das schiebe ich vielleicht noch vorne weg. Du machst eine, wie nennen wir das, eine parodistische Hommage an diese Serie.
Das trifft es, glaube ich, am besten, ja.
Ja, unter dem Namen Schrotthähnchen.
Ja.
Aber erzähl du doch erstmal, wie du überhaupt zu diesem Bergdoktor-Thema und der Persiflage-Hommage gekommen bist.
Also ich wollte ursprünglich mal mit einem guten Freund Drehbücher für die Winter-Specials des Bergdoktoren schreiben, weil die früher quasi extern eingekauft worden beim ZDF. Und mittlerweile gibt es diese Winter-Specials gar nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das erfuhr, hatten meine Gattin und ich schon das geballte Wissen von
Hoppla. Wir haben einen ganz kurzen Dropout gehabt, just bei dem Stichwort Winter-Specials. Das müsstest du vielleicht kurz nochmal erzählen. Es gibt diese Winterspecials nicht mehr, genau. Aber dafür wolltest du ursprünglich tatsächlich Drehbücher schreiben.
So ist es. Und dann gab es die nicht mehr. Und der Zeitpunkt, als ich das erfuhr, da hatten wir schon das geballte Wissen von 15 Staffeln im Hinterkopf. Und da habe ich mir gedacht, also du kannst jetzt nicht all dieses völlig unnütze Wissen mit dir rumtragen, ohne das in irgendwas zu verwandeln. Und so wurde dann, kurz nachdem ich überhaupt so einen kleinen Parodie-Channel auf Insta begonnen hatte, dann wurde die Idee geboren mit der alpinistischen Parodie. Und da kamen dann auch relativ schnell die Bergretter dazu und alles andere, was irgendwie bergig ist. Und auch viele andere Serien. Aber die Flaggschiffe sind immer noch die beiden Bergdramas, genau.
Was würdest du sagen, macht diese Serie, bleiben wir mal vielleicht beim Bergdoktor, weil das ja, glaube ich, das schon das Hauptthema ist. Was macht die Serie aus irgendwie? Was ist dir da so aufgefallen?
Millionen von Fans würden jetzt sagen, es sei Hans Siegels Ausstrahlung.
Ist das der eigentliche Bergdoktor? Peinlich, ich habe es schon wieder vergessen, obwohl... Ja, so tief. Ja. Ich habe mich voll auf deine Expertise verlassen und gedacht, es reicht, wenn ich da eine Folge geguckt habe, dann bin ich schon drin. Der Rest war der Stefan.
Ja, genau. So, und das will ich gar nicht negieren, ja. Da kann bestimmt was dran sein. Aber natürlich, also es hängt erstmal an der Chemie. Ach Gott, Schwaben halt, ne? Wie die Serie zusammengesetzt ist. Du hast immer so ein bisschen diese manchmal seichter, manchmal ernster medizinischen Fälle, in denen dann der Landarzt quasi auf Dr. House-Manier den sehr schwierigen Fall löst und drumherum immer Liebesdramen, Familiendramen, Familienbetriebsdramen und das alles in einer solchen Melange, dass das schon fesseln kann. Also da gibt's gar keine Zweifel dran. Und die Optik, die Umgebung und die Natur und der Berg drumherum, ich habe ja vorhin gesagt, Berg als eigene Figur, der treibt das alles nochmal in die doppelte oder dreifache Höhe. Also ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn es der Landarzt irgendwo im Sauerland wäre. Es funktioniert dort, weil es dort spielt.
Das ist doch schön, das ist Tirol, oder?
Das ist Tirol, genau. Ja. Das ist ganz wichtig, dass es dort spielt, weil du, ich weiß nicht, ob mir da als PsychologInnen auf die Hände klopfen würden, aber all diese Dramatik, die da stattfindet, dann im Angesicht dieser Berggipfel erlebst, das gibt dem allen halt nochmal so einen Anstrich von, jetzt ist es doppelt so dramatisch, als wenn es im Flachland wäre. Und darum funktioniert es, glaube ich, so gut. Es ist so eine Mixtur aus Eskapismus und Adrenalin, weil du nie weißt, welche Beziehung als nächstes in die Brüche geht. Das ist wie das Traumschiff, nur mit viel weniger Wasser und viel mehr Stollen.
Moment mal, so funktioniert das ja nicht. Wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, mal was einschieben. Es folgen ein Trailer für den ZDF-Bergdoktor und eine Bergdoktor-Version des Schrotthähnchens. Bitte sehr.
Mama, schnell, der Papa!
Haben Sie eine Ahnung, was mit mir los sein könnte?
Es könnte aber auch, und davon gehen wir es natürlich erstmal nicht aus, ein Tumor sein.
Ich merke doch, dass was nicht stimmt.
Wie lange noch?
Worüber wolltest du so dringend mit mir sprechen? Wenn du die große Versöhnung erwartest, muss ich dich enttäuschen.
Bitte, Dr. Gruber, verstehen Sie doch, wenn die beiden die Wahrheit erfahren, dann wird alles auseinanderbrechen. Alles.
Dr. Gruber?
Dr. Fenrich?
3 MRTs für einen Tumor im Gallengang. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder?
Warum sind die Frauen so kompliziert? Immer das ewige Hin und Her. Wir Männer sind klar, deutlich und robust, Martin.
Absolut, absolut.
Das heißt, du willst, dass ich die Grubermilch bei dir abfüllen lasse?
Ich brauche einen 2-Jahres-Vertrag von dir.
Oh, aber du passt schon auf, dass du dich nicht zu abhängig machst.
Weißt wie der Martin von der Franziska?
Ich habe ein scheiß Gefühl bei dem Typen.
Mein Name ist Martin Gruber. Ich bin ab jetzt Ihr behandelnder Arzt und Sie werden mich nie wieder los.
Ich auf die Bank beim Kredit für den Landhandel beschissen.
Es könnte das Ende vom Landhandel bedeuten.
Sie fix und damit auch von der Grubermilch.
Ich mache da erstmal einen Kaffee. Das würde ich ganz gern abklären.
Martin, ihr habt ja gesagt, keine Alleingänge.
Ich bin Arzt und ich habe einen Eid geleistet, regelmäßig Alleingänge zu machen und gelegentlich in überteuerte Häuser einzubrechen. Papa, die Zeit ist reif. Ich kann den Landhandel übernehmen.
Ich habe eine Handvoll Kandidaten. Wer in Frage kommt, einen Landhandel zu übernehmen. Und meine Tochter, die Caro, die steht auf Platz 712.
Und was ist Ihnen wichtiger? Ihre 270 Supplements oder Ihr Leben?
Die 270 Supplements sind mein Leben.
Die Josie hat 60 Grad Fieber und ein schlechtes Horoskop. Und du bist schuld mit deinen Alleingängen.
Ja, die ballern da schon ganz schön was rein. Schon in der ersten Folge fällt das tatsächlich auf, dass Also nicht nur, ich spoilere jetzt hart, aber ich glaube, das kann man bei so einer Serie von 2008, von der ersten Folge, kann man das schon machen.
Bei 18 Jahren Zeitversatz, ja.
Ja, das ist wie bei Titanic. Das Schiff geht unter, ist auch kein Spoiler. Also ich finde, das ist irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das jetzt irgendwie gespoilert habe. Das Schiff geht unter. Wenn ihr Titanic guckt, ist das euch gleich. Nein, wow. Aber es ist ja schon so, dass der nicht nur irgendwie, der kommt von diesem langen Auslandsaufenthalt zurück und erfährt dann nicht nur, dass just ein paar Tage vorher seine Schwägerin, die seine Ex-Freundin ist, bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen ist, der noch nicht geklärt ist, sondern erfährt dann auch noch, dass er der Vater der Tochter seines Bruders ist, die diese Ex-Freundin, also ich meine, wie viel mehr Layer kann man an Stress da reinbauen?
Das kann ich dir sagen, weil zu allem Überfluss macht seine Freundin aus New York Druck, dass er sich beeilen soll mit der Heimkehr. Und dann kommt der alte Bergdoktor, der Dr. Melchinger, und sagt, der Martin Grube ist der neue Bergdoktor. So, es wurde quasi für ihn entschieden. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das jetzt erstmal die nächsten 18 Jahre.
Diese Parodien, die du da machst, die sind wahnsinnig erfolgreich geworden. Kannst du dir das selbst erklären? Weil ich kann das selbst gar nicht fassen, aber
die Erfahrung, die wir da jetzt haben, also in knapp 2 Jahren, seitdem wir das tun, es ist erst seit einem Jahr so richtig geplatzt, der Erfolg. Ja. Also richtig in Richtung oben. Und anfänglich hatten wir da auch keine Erklärung dafür, warum das so gut funktioniert, aber mittlerweile weiß ich es. Ich wollte da gar nicht so despektierlich rangehen und sagen, guck mal, so ein Schmunz.
Ist es ja auch nicht. Also genau. Das muss ich ja gestehen, gebe ich ja durchaus zu. Es ist, ich habe gedacht, oh Gott, das ist grauenvoll, aber das kann man jetzt auch so nicht sagen. Das ist also schon.
Das ist jetzt selbstverständlich kein Citizen Kane, aber das wird ja auch nicht sein.
Nee.
Darum gingen wir da gar nicht so despektierlich dran, sondern parodieren das zwar und überzeichnen auch viele Dinge, aber machen das immer noch mit so ein bisschen mit spürbarer Liebhaberei. Und das geht natürlich direkt ins Herz von den ganzen Hardcore-Fans und darum essen die das wie geschnitten Brot.
Ja.
Das ist klar. So, bei denen schwimmt das mit ihrer Zuneigung zu den Serien, zum Bergdoktor insbesondere. Und darum, also die gucken erst die Folge, dann mal eine Zusammenfassung oder umgekehrt und spielt für die gar keine große Rolle. Und das ist dann irgendwie freiwillig oder unfreiwillig Teil dieses Serienkosmos geworden.
Ja, das ist halt auch, ich meine, du hast es ja schon gesagt, wenn man so viele Folgen guckt, dann merkt man, okay, es dreht sich halt immer um so einen medizinischen Spezialfall. Die sind auch durchaus manchmal sehr interessant, ja. Manchmal einfache Dinge sind, aber es wird immer so ein kleines Mysterium draus gemacht, worum es da geht. Und dann hast du drumherum eben diese emotionalen Layer und Dinge, die da passieren. Und was halt natürlich bei deiner Persiflage wahnsinnig quasi auf der 12 ist, ist, dass man dann halt diese in kürzester komprimierter Zeit zusammengeballert all diese Story-Arcs da drin hat, all diese kleinen Bausteine sozusagen zusammenkomprimiert. Und dadurch wird es natürlich so extrem, wirkt das dann so überzeichnet, was bei der eigentlichen Serie aber ja ganz, ganz gut funktioniert.
Richtig. Ich meine, es passiert im Wesentlichen dasselbe in der echten Serie, nur halt in 90 Minuten.
Ja.
Statt zwei. Ja. Und das ist also besonders wegen dem roten Faden, den diese Serien haben, besonders der Bergdoktor, wenn es den nicht gäbe, wird das gar nicht so gut funktionieren. Also wenn das wirklich nur von Fall zu Fall ginge und viel episodiger wäre, dann wäre es vielleicht auch lustig, aber der rote Faden, der macht es halt aus.
Ja, also wir haben ja ganz kurz auch schon angesprochen, es gibt auch noch die Bergretter, auch eine ZDF-Serie, ne?
Ja, genau.
Nicht das Quatsch erzählen, ich muss mit halbem Auge auf meinen Zettel schielen, dass ich nichts durcheinander werfe. Die gibt's seit 2009, also ist kurz nach dem Bergdoktor gestartet. Und da gab's ja sogar mal so ein Crossover, was für die Fans natürlich so ein besonderes Fest ist wahrscheinlich. Ne?
Das Crossover mit dem Namen Virus hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es wirklich, also da kommt ein bisschen der Filmwissenschaftler durch, der gleichzeitig weint und lacht. Weil, also mir fällt gar kein Anglizismus ein, der das einfangen kann. Es ist incredible. Diese Folge ist incredible, ja. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, aber die ist in Teilen dermaßen comichaft überzeichnet. Das könnte auch von Marvel sein. Und irgendwann liegen der damalige Oberbergretter und der Bergdoktor in einer Höhle und sind gemeinsam in eine goldene Rettungsdecke gewickelt. Und da hat es dann meine Frau gesagt bei dieser Szene, warum ist der Bergdoktor denn jetzt gerade so eine Negative Nancy? Weil er da wirklich ein bisschen weinerlich war. Und also jeder, der mit dem Bergdoktor bewandert ist und mit den Rettern und diese Folge nicht gesehen hat, tut euch diese Sahnehaube an. Tut euch diese Sahnehaube an. Es ist ein Meister.
Die gibt's ja auch noch im Streaming.
Die gibt's tatsächlich.
Ihr findet sie verlinkt in den Shownotes.
Ja. Es ist ein Traum. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Man muss es auf sich
nehmen. Ja. Du machst zwar auch andere Parodien, aber wahrscheinlich sind hier diese Bergserien, die sind schon so the center of it, oder? Also es ist schon das Herz.
Es beschränkt sich auf den ZDF-Kosmos, ist es nicht mehr ausschließlich, aber es beschränkt sich hauptsächlich darauf. Aber die beiden Bergserien sind die Galionsfiguren. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Berge sind natürlich einfach auch ein prima Pop-Art-Motiv. Ne? Wir haben ja die bei den berühmten Bergen schon angesprochen, gerade die so eine ikonische Form haben, wie der Fuji oder das Matterhorn oder so, die eignen sich einfach prima dafür. Es gibt aber noch eine andere Kunstform, die sehr eng mit den Bergen verbunden ist, nämlich das Jodeln.
Ach ja!
Ursprünglich ein Hirtenruf in den Alpen. Und das hat inzwischen aber auch so ein bisschen Popkultur-Status bekommen. Schuld unter anderem, möchte ich sagen, ist Loriots Jodelschule und Ottos Jodelkonservatorium.
Also spätestens seit der Jodelschule bei Loriot ist es für mich belastet, einfach diese Tätigkeit, weil ich sie nicht mehr anders sehen kann als in dem, was man zuerst dargestellt hat. Aber tatsächlich, was mir am meisten daran fasziniert, ist, wie schwer es ist, das wirklich zu machen.
Hast du das mal probiert?
Ich habe das mal probiert und ich muss dir sagen, ich bin also spektakulär gescheitert, weil ich das vor jemand probiert habe, der imstande dazu ist, das authentisch zu machen. Das ist nicht einfach irgendwie hergejodderlehittit, sondern also das muss man wirklich beherrschen und lernen. Das ist unglaublich.
Ja, holla die Hitti ist Otto.
Ja.
Aber ja, das würde ich wohl auch noch hinbekommen, aber zu mehr reicht es nicht. Ich will es gar nicht erst versuchen.
Und dann tatsächlich, also gerade jetzt so, wenn es eingearbeitet ist in Songs, in Musik, ja, dann, also ist das für mich wie so ein Gewürz, das irgendwie reingehört in diese Bergkultur, ohne dass es gar nicht geht. Das ist der Safran des Berges.
Ich habe unter dem Stichwort Popkultur natürlich schiele ich immer ein bisschen auf Videospiele und dachte eigentlich im ersten Moment, naja, Berge und Videospiele, das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ein großes Thema. Ich wollte das nur so der Vollständigkeit halber mal checken. Aber tatsächlich gibt es mehr, als ich gedacht hätte. Also ich hatte erstmal nur auf dem Schirm, weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, es gab mal so eine Klettersimulation von Crytek, die hieß The Climb in zwei Teilen. Und die war zum Höhepunkt dieses VR-Hypes natürlich, hat man da überall Videos gesehen. Und es liegt ja eigentlich auch nahe, dass man dafür VR nutzt, ne? Weil du so dieses Klettern an der Steilwand ist natürlich spektakulär, wenn du das mit einer VR-Brille machst. So. Das sah halt auch ziemlich gut aus, das Spiel, muss man echt sagen. Ich habe es nicht gespielt, ich kenne nur die Videos dazu.
Ja, same. Also das wäre, glaube ich, bei mir auch tatsächlich so das Maximum an Bergsteigerei, das passieren könnte, nämlich in VR. Und, aber wenn du sagst Videospiele, ich finde dann doch, dass das ein sehr großes Thema darin ist, denn die Älteren unter uns werden sich erinnern, Berge, meistens in Pixelgrafik, waren jetzt bei älteren Semestern unter den Videospielen meistens der nervige Part. Entweder hat es Gebiete begrenzt oder du konntest nicht durch oder musstest einen teuren Skill kaufen, um die zu erstürmen und dergleichen. Vielleicht kommt daher mein intrinsischer Wunsch, nicht bergzusteigen, weil mich das als Kind immer genervt hat. Das kann sein.
Ja. Ganz neues Spiel oder relativ neu, ich glaube, das im Januar diesen Jahres rausgekommen ist, das Indie-Game Cairn. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Cairn
schreibt sich C-A-I-R-N.
Hard to tell, ja.
Mir ist das schon vor ein paar Jahren mal begegnet. Es hat eine relativ, glaube ich, etwas längere Entwicklungsgeschichte. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen ein Überraschungshit jetzt gewesen. Und das ist aus dieser Faszination heraus entstanden, die wir hier auch schon ein paar Mal jetzt thematisiert haben. Nämlich aus der Faszination heraus dafür, welche Strapazen und Risiken Leute eingehen, nur um auf Berge zu steigen. Es ist so. Und mein alter Podcast-Mitschreiter Christian Schiffer hat das kürzlich für den Bayerischen Rundfunk rezensiert und fand es, glaube ich, auch ganz gut. Aber er bemängelt so ein bisschen, dass es einen etwas arg esoterischen Unterton hätte. Also dass man es doch ein bisschen aufgeladen hätte. Aber ich glaube, ich habe ein Interview gelesen mit einem der Gründer des Indie-Studios, die das gemacht haben. Wenn man weiß, dass es eben aus dieser Faszination heraus entstanden ist von jemandem, der sagt so, ich würde das niemals machen, dann füllt man das, glaube ich, so ein bisschen so.
Ja.
Es liegt
ja
einfach nahe.
Und zu dem esoterischen Unterton möchte ich aber gesagt sein, das war jetzt wieder Vorzeigedeutsch, zu dem esoterischen Unterton. Das erste Mal, als ich eine Gruppe von ungefähr 5 Herren Mitte 20 sprechen hörte über den LKW-Simulator, über den Truck-Simulator, also esoterischer und spiritueller wird's nicht. Ihr wisst sein, deswegen würde ich das jedem Spiel verzeihen. Und ich glaube, gerade die Dinge, die du jetzt nicht unter besonders ausschweifender Action, sage ich mal, platzierst, wie zum Beispiel, jetzt denke ich 30 Minuten drüber nach, wo der nächste Hering in den Fels geschlagen wird. Oder wie sieht eigentlich die A8 bei Nacht aus? Genau diese Dinge, die sind die Faszinationstreiber. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es wird nie aufhören, mich zu faszinieren.
Ja, also Kern sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut aus. Und es hat zumindest, so beschreibt Christian das und das finde ich irgendwie nachvollziehbar von den Videos, die ich so gesehen habe, von den Gameplay-Geschichten, die ich mir auch angeschaut habe, ist, dass es so in Zeiten, wo Spieler einen gerne mit Inhalten zumüllen und permanent beschäftigen wollen, wäre diese radikale Konzentration halt auf das Klettern tatsächlich so ein bisschen was Besonderes. Also das, das hat wirklich einen total schönen Look. Also
das ist so ein bisschen eine Rückbesinnung aufs Wesentliche, ja. Yeah. Also nicht, du hast jetzt 50 Ingame-Währungen, sondern es geht um diesen blöden Hering. Und wie kommst du diese Wand hoch? Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen, es hat so diesen Runterkommen-Faktor.
Ja. Yeah.
Der ja oft verloren gegangen ist, so in der Gegenwart der Games.
Ja. Yeah. Es gibt noch eine lange Anzahl an Indie-Games. Ich will die gar nicht alle aufführen, aber eins muss ich unbedingt noch nennen, weil das ist wirklich, das ist so absurd schräg. Das heißt Getting Over It with Bennett Foddy. So heißt der Entwickler Bennett Foddy. 2017 erschienen und das ist mit Absicht absurd schwierig und völlig schräg. Also du sitzt als Diogenes in einem eisernen Kessel mit nichts als einem Hammer in der Hand und musst dich samt in diesem Kessel sitzen, den Berg hoch schaffen. Es ist völlig absurd, wirklich.
Wie viel Wodka-Martini ist notwendig, um auf diese Synopsis zu kommen?
Also, ich war völlig fasziniert, als ich die Videos gesehen habe. Dass, wie gesagt, es ist reine Absicht, dass es total schwierig und völlig schräg ist. Da hat jemand einfach Freude an sowas gehabt. Und allein das ist es wert, das hier zu erwähnen. Finde ich, das passt einfach, an Absurditäten total hier rein. Ja, also die anderen, ich habe noch ein paar andere hübsche Indie-Games, die man sich, Entschuldigung, ich muss schon wieder schniefen, ich hätte mir Nasenspray hinstellen sollen. Ist, wenn ich klinge wie unter einem, mit einer Klammer auf der Nase, dann hat das erkältungstechnische Gründe, aber gut. Ich habe, wie gesagt, noch ein, zwei andere Indie-Games, die ganz spannend sind, die würde ich einfach mal in den Shownotes erwähnen, guckt ihr euch gerne mal an. Weil das sind auch einige Dinge, die wirklich für kleines Geld zu haben sind. Das lohnt sich dann immer auch mal ein kleines Spielchen zu kaufen. Also das übrigens das erwähnte schräge Getting Over It gibt's, glaube ich, für 5 oder 6 Euro oder sowas auf Steam. Also das ist nicht oder noch günstiger, ich weiß es nicht mehr. Da könnt ihr euch auf jeden Fall versuchen am Hochklettern im Kessel.
Very nice.
Ja. So, pass auf. Angesichts der Tatsache, dass ich wirklich kaum noch sprechen kann und
ja, ich will eben. Ist,
weil wir uns jetzt beide fühlen wie auf dem, keine Ahnung, Basecamp kurz unter dem Klimpen, unter dem Gipfel,
ja.
Würde ich sagen, wir rappen mal langsam ab. Hast du noch eine Empfehlung für hinten raus, die du den Menschen mitgeben möchtest?
Eine sehr kuriose tatsächlich. Ich habe eine äußerst kuriose. Und zwar in Ramsau am Dachstein, was das zentrale Dorf ist in der Steiermark, in dem die Bergretter spielen. Da gibt es jede Woche, jeden Freitag tatsächlich die sogenannte Bergretter-Fanwanderung. Und wenn man wissen möchte, wie der Auszug aus Ägypten aussah, wahrscheinlich von den Größenverhältnissen her, dann findet man sich nachmittags vor der Bergretterzentrale in Ramsau ein und geht mit dieser Wanderung mit. Ich will gar nicht mehr sagen, lasst es auf euch wirken.
Wow, okay, gut. Das ist faszinierend. Ich habe eigentlich meine Empfehlung im Prinzip in Doku-Form hier überall schon rausgeschossen. Das kann ich eigentlich nur wiederholen. Also der Animationsfilm oder Stop-Motion-Animationsfilm Mr. Link wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den anzuschauen. Und alle anderen Dokus, die ich kurz erwähnt habe, die sich mit Rekordjagden und schwierigen Gipfeln befassen, sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Mehr schaffen wir einfach nicht, erkältungstechnisch.
Aber it's a whole lot of material. Ja.
It is. Stefan, vielen Dank an dieser Stelle, dass
Liebe
du dir...
Valentina, vielen Dank fürs dabei sein dürfen.
Dass du dir trotz angeschlagen Seins dich hier mit mir eingefunden hast. Im Funkhaus in Mainz.
Ach doch, ich hoffe, das hat der Erkältung jetzt eher ein bisschen Kraft genommen. Ja, hat mir die Kraft zu nehmen.
Ja, also wir werden uns jetzt beide im Zweifel einen Pfefferminztee machen und uns auf die Couch begeben. Und an der Stelle nochmal vielen Dank. Und ich drücke jetzt bei unserer Aufnahme mal auf Stopp. So, liebe Menschen, genug Bergluft geschnuppert. Zeit für den Abstieg zum Basecamp, also für den Schlusskommentar. Ich reiche hier noch nach, dass der Bergdoktor ursprünglich auf eine Romanheftreihe des Bastei-Lübbe-Verlags zurückgeht, allerdings nur motivisch. Inhaltlich ist in der ZDF-Serie wirklich alles völlig anders. Und das ist auch gut so. Na, völlig anders ist es nicht, aber sehr stark verändert. Die Romanhefte sind jedenfalls ganz schön trashig. Ihr findet alle 19 Staffeln im ZDF-Streaming-Portal. Stefans Parodien gibt's auf Instagram, TikTok und YouTube. Schaut gerne in die Shownotes, die mal wieder rekordverdächtig lang geworden sind. Die wichtigsten Filme, Serien, Bücher und Spiele sind da aufgeführt und es gibt noch jede Menge Infos und Links zum Weiterlesen, wenn ihr mögt. Stimmlich habe ich mich seit Anfang oder beziehungsweise Aufnahme der Anmoderation und des Talks mit Stefan so halbwegs berappelt. Ich hoffe, ihr könnt mit dem leicht nasalen Rest leben und seid wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Danke fürs Zuhören und bis bald.